wie das so in der Andacht, die die Heike vorgelesen hat, eingangs gesagt wurde, so der Geist Gottes ist nicht so greifbar. Und viele können nichts damit anfangen. Und trotzdem so gibt die Bibel ja ein ganz eigentlich ein Bild, dass es ohne den Geist Gottes nicht geht, in keiner Weise. Der Geist Gottes ist der, der wirklich so das Werk Jesu tut. In uns, durch uns und in dieser Welt, so wie ich das gerade schon gebetet habe. Und im Grunde ist so, ich sag mal so im Vorspann, schon so inhaltlich vieles gekommen, in den Gebeten auch, wo ich dann sage, ich brauche gar nicht mehr predigen, weil anscheinend ja schon alles klar ist und trotzdem will ich das natürlich tun. Meine Predigt heute heißt, ich sende euch einen Beistand. Das ist das, was Jesus uns gesagt hat, was so im Johannesbrief Kapitel 14, 15 und 16 immer wieder auftaucht. Ich werde diese Bibelstellen auch gleich nochmal teilweise lesen. Und trotzdem möchte ich so erstmal vielleicht so eingangs so den Blick darauf werfen, was verstehen wir darunter, wenn wir so von dem Heiligen Geist und von dem Kommen des Heiligen Geistes, also das Pfingstfest. So, das Pfingstfest war ja ein ganz besonderes Ereignis, so, wo dann der Geist in Kraft und in Fülle kam, mit übernatürlichen Wirkungen. So, und wir sind so in der Christenheit ja, gibt es ja die unterschiedlichen Ausrichtungen, ja, und wir sind Pfingstgemeinde. Und es gibt so nahe dem gelegen sind ja die charismatischen Gemeinden, also die Gemeinden, die die Geistesgaben betonen. Und die Pfingstgemeinden auch so, das erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und ich habe das immer so erlebt und ich glaube, ich habe es letztes Jahr auch zu Pfingsten gesagt, dass da so eine Betonung reinkommt, die dann leicht einseitig werden kann. Das Wirken des Heiligen Geistes ist sehr viel umfassender als besondere Kraftwirkungen. Das gehört dazu. Und ich wünsche mir diese Kraftwirkungen auch. Ich wünsche mir, dass auch der Heilige Geist uns so ausrüstet und dass wir in seiner Kraft Zeugen sein können, so wie Jesus das in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 gesagt hat, dass wir Kraft empfangen werden und Zeugen sein werden. Das wünsche ich mir. Aber das Wirken des Heiligen Geistes ist so viel umfangreicher. Und wie ich das gerade schon sagte, es geht nicht, ne? Das fängt so an mit diesen Überlegungen. Wenn ich mir so die Bibel anschaue, wie konnte aus diesem Saulus ein Paulus werden? Komplett umgedreht. Ja, natürlich hatte er eine besondere Begegnung mit unserem Herrn. Ja, aber wie konnte er anschließend diesen Weg gehen, voller Entbehrungen zum Teil und diesen schwierigen Auftrag erfüllen? Wie war er in der Lage, das durchzuziehen, wie er sagte, ich bin noch nicht am Ziel, das durchzuziehen bis hin nach Rom, wo er so, wie alle das, wie die Christen das sehen, dann also auch für den Herrn gestorben ist am Kreuz und hingerichtet wurde. Bewusst, er hat gewusst, ich gehe nach Rom und ich werde nicht mehr zurückgehen. Woher hatte er die Kraft, diese ganzen Pilgerreisen und Missionsreisen durchzuführen? Er hat den ganzen östlichen Mittelmeerraum bereist. Und wenn man sich vorstellt, was das damals für eine Beschwernis war, gereist wurde per Schiff oder in der Regel zu Fuß. Die Landreisen sind alle zu Fuß gemacht worden. Wer hatte damals denn schon einen Esel oder ein Pferd für Reisen? Und wenn, dann wurden diese Tiere nicht zu langen Reisen eingesetzt, höchstens von hochgestellten Persönlichkeiten, die dann Kamele und Karawanen hatten. Aber das hatte Paulus nicht. Und er hat durchgezogen. Und er hat nicht nur gereist, sondern er hat viele Gemeinden gegründet. In der heutigen Türkei, in Syrien, in Israel, in Griechenland. Und er ist bis nach Rom gekommen. Woher hatte dieser Mann diese Kraft und die Disziplin? Oder wie konnte aus diesem ungehobelten Fischer Petrus der Felsen werden? Wo der Herr sagt, auf dich will ich meine Gemeinde gründen. Du wirst der Hirte sein. Ihm hat er das übertragen. Und auch dieser Petrus, ist für den Herrn gestorben, wie manch ein Jünger auch. Ja, das ist so leicht erzählt, ne? Aber ich stelle mir das manchmal vor. Wie würde das sein, wenn ich in eine Situation käme, wo mir klar wird, jetzt wird für den Glauben dein Leben gefordert? Da brauchen wir einen Beistand. Und du kannst weiter dir das ansehen, wenn ich an Stephanus denke, der dann gesteinigt wird, die Meute, habe ich letztens schon mal, steht vor ihm und wirft die Steine. Und jeder Stein hinterlässt eine Verletzung und langsam stirbst du. Und zu guter Letzt betet er für die, die ihn da hinrichten und bittet um Vergebung. Oder wenn du dir die erste Gemeinde ansiehst, da kamen so viele tausend Menschen zum Glauben und die Beschreibung da, da war eine Einheit, da war eine Liebe untereinander, da war ein Füreinander Dasein, vollkommen wegschauen anscheinend von dem eigenen hin zum Nächsten. Die Liebe Gottes wirkte. Und wenn ich sage, die Liebe Gottes wirkte, dann sage ich, der Geist Gottes wirkte. Aus sich heraus waren diese Menschen nicht dazu in der Lage. Ein Wirken des Geistes Gottes. Oder wenn im Hebräerbrief steht, ihr seid noch nicht versucht worden bis aufs Blut. Das ist was ganz Persönliches. Jeder von uns kämpft mit Versuchungen. Wie können wir diesen Versuchungen widerstehen? Und dann auch noch bis aufs Blut. Da muss man erstmal füllen, was heißt das? Aber das heißt so von der Formulierung her für mich schon irgendwo, da geht's echt an die Substanz im Kampf gegen die Sünde. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Oder später im römischen Zirkus, wie viele wurden da hingerichtet? Und man berichtet, dass sie in dieser Situation Gott gelobt haben. Und wie war es möglich, dass sich der christliche Glaube trotz dieser Widerstände über 2000 Jahre erhält und ausbreitet und nicht untergegangen ist? Jesus sagt, ich sende euch einen Beistand. Und das war verheißen schon im Alten Testament. Und Pfingsten ist für mich so eine Zeit, wo ich dann immer gerne auf den Joel 3, Vers 1 schaue, wo das der Prophet Joel ankündigt. Vorher ist beschrieben, dass Gott dem Volk Israel seine Gnade zusagt und dass er unter ihnen sein würde. Und ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter Israel bin. Und dass ich der Herr euer Gott bin und dass sonst keiner mehr und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden, habe ich mich persönlich gefragt, ist das ein Blick auf Jesus? Ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter euch bin. Aber dann kommt diese Verheißung und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen Gesichter haben. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden. Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Eine ganz bekannte Bibelstelle und ich möchte da jetzt so teilweise mal so reinblicken, so wie man das aus meiner Sicht verstehen muss auch. Ja. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Gott ergreift Initiative. Gott sagt, ich will etwas tun. Ich will meinen Geist, meinen Lebensatem, meinen lebensspendenden Geist ausgießen. Und dieses Ausgießen ist so ein Bild, das von dieser Fülle spricht. Nicht nur gezielt der ein Tröpfchen und der ein bisschen oder die ein bisschen, sondern in Fülle, ohne zurückzuhalten. Und als ich das so in der Vorbereitung gelesen habe, da habe ich dran denken müssen, ja, Gott hat schon mal seinen Geist gegeben. Wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, dann lesen wir, wie er den Menschen schuf. Er nahm Erde und blies seinen Geist in diesen Menschen. Ja, Lebensatem, Odem steht da. Aber das ist der gleiche Begriff, Ruach, heißt es im Hebräischen, und im Griechischen heißt es Pneuma. Und wir sehen dann, wie der Mensch fällt und dem Tod ausgeliefert wird. Darüber habe ich letzten Sonntag gesprochen. Und sterbend stirbt. Und der Geist stirbt mit damit. In dieser Beziehung zu Gott geht was verloren. Es ist eine Trennung da durch die Sünde. Und Gott, und für mich ist das so, und der Mensch ist wie ausgetrocknet, so zum Leben hin, in der Beziehung zu Gott. Da geht was verloren, da geht was ein, und Gott gießt seinen Geist neu aus auf alle Menschen. Und das ist so, wenn man diesen Begriff hier, das ist ja, hier steht auf alles Fleisch. Ich habe das mal nachgelesen, was das da so vom Wort her bedeutet. Und das ist tatsächlich so gemeint. Fleisch. Fleisch, dieser Begriff wurde verwendet für den Menschen oder auch für Tiere. Hatte aber auch immer so diese Note des Vergänglichen, dessen das vergeht und sündhaft ist. Ja, im Neuen Testament taucht dieser Begriff Fleisch auch immer in der Verknüpfung mit Sünde auf. Und Gott gießt seinen Geist über alles Fleisch aus, über alles, was vergänglich ist und hingeht. Und eröffnet damit die Möglichkeit zu neuem Leben. Das ist so, ich habe das so vor Augen gesehen, wie der ausgetrocknete, dürstende Mensch, der seine Beziehung zu Gott verloren hat, übergossen wird mit Wasser und eigentlich nur trinken muss, nehmen muss. Und das kommt so in diesem Vers 5 auch wieder raus. Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Für den hat dieses Ausgießen des Geistes eine Auswirkung. Für die, die es dahin gegossen sein lassen, hat es keine Wirkung. Es ist immer so, wir müssen das Gnadenangebot Gottes annehmen. Der Mensch, der es annimmt, der wird gerettet werden. Gott gießt seinen Geist aus auf alles Fleisch. Das heißt auch, da komme ich auch gleich in der Folge nochmal zu, jedem Menschen ist letztendlich auch eine Offenbarung, ein Wissen darum gegeben. Und jedem Menschen ist damit auch eine Verantwortung gegeben, Ja zu sagen zu diesem Gnadenangebot im Geist Gottes. Da bin ich bei Johannes Kapitel 7. Wo Jesus sagt, ich lese das mal vor, da wird das Laubhüttenfest gefeiert in Jerusalem. Und am letzten Tag des Festes, das ist Johannes 7, Vers 37, der Höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Das ist wieder dieses Bild. Da ist was du trinken kannst. Da ist auch dieses Bild auf des Wassers. Und in diesem Bild, ich gieße aus, ist das ja im Vergleich auch zum Wasser, zu einer Flüssigkeit. Ich gieße aus Und Jesus sagt da, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also das, was wir aufnehmen von Gott her, seinen Geist, wird in uns dazu wirken, dass wir selber vielfach geben können. Dass dieser Geist vielfach durch uns wirkt. Von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Ja, also hier wird schon angedeutet, der Geist kommt noch. Jesus redet prophetisch und sagt, der Geist kommt und wer davon trinkt, wer davon nimmt, der soll gerettet werden und von dem sollen Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Aber, wie hier der Bericht ist, es war noch nicht der Zeitpunkt zu dieser Zeit. Er musste erst verherrlicht werden. Und dann bin ich beim hohen priesterlichen Gebet, hätte ich jetzt fast gesagt, das wäre aber falsch, aber bei dem Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern vor seiner Gefangennahme feiert, und da spricht er sehr viel von diesen Dingen. Und er sagt da mehrfach, dass er einen Tröster schicken würde. Und ich lese jetzt mal aus Johannes Kapitel 16 ein paar Verse vor, ab Vers 7. Jesus sagt, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Ja, Johannes 7 gerade, er war noch nicht verherrlicht. Und er sagt selber, ich muss gehen. Und dann kommt was Gutes. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Das ist hier die Luther-Übersetzung. Luther übersetzt Tröster. Und das wird allgemein als nicht so eine ganz starke Übersetzung angesehen. Vielfach wird jetzt dieser Begriff, der da steht, nämlich Parakletos, umfassender, nämlich eigentlich gerne in Beistand übersetzt. Das bedeutet so, es ist der zur Hilfe herbeigerufen wird. Es ist der Helfer, der an der Seite steht. Es ist der Berater, jemand, der fürspricht, jemand, der einen leitet, der einen verteidigt, der bei einem ist. Natürlich auch zum Trost, ja, von daher ist Trost ja nicht falsch, aber es ist ein bisschen kurz gegriffen. Aber Luther übersetzt das hier, Tröster in anderen Übersetzungen steht Beistand. Steht hier aber auch in der Luther-Übersetzung, meine ich, angemerkt an irgendeiner Stelle, dass es auch eine andere Übersetzung möglich ist. Aber ich will es der Vollständigkeit halber sagen. Er sagt also, der Tröster, der kommt zu euch. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird's von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Und Parallelstellen dazu sind Johannes 15, 26, Johannes 14, 16 und 26. Also in einer kurzen Abfolge spricht er von diesem Beistand, von diesem Tröster, der kommen würde, wenn er weggeht. Und was dieser Beistand alles tun würde. Und das gehört alles zu Pfingsten dazu. Das ist alles Wirken Gottes. Ja. Und für mich ist die vornehmste Wirkung, das im Grunde, was Heike vorhin so in dieser Bibellese vorgelesen hat, aus Titus 3, Vers 5. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenlieben Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, also es geht nicht um Werke, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist das Vornehmste, das erste Ziel des Geistes Gottes, die Menschen zurückzuführen in die Gemeinschaft Gottes, ein neues Leben in unseren Herzen zu stiften, hervorzubringen, zu erhalten, zu stärken, aber als erstes in die Beziehung zu Gott zurückzuführen, so wie es seinerzeit im Garten Eden war, in die Beziehung zurückzuführen, mit all dem, was da natürlich mit dranhängt. Da gehe ich gleich noch kurz drauf rein. Ja, so dass wir, so wie es im Römerbrief heißt, also das ist jetzt alles recht lehrmäßig, im Römerbrief, denn welche der Geist Gottes treibt, schreibt hier Paulus, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist das Erste. Der Geist Gottes führt uns in die Gemeinschaft mit dem Vater zurück. So wie Jesus das sagte als seinen Auftrag: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Oder als die Jünger ihn fragten: Herr, wie sollen wir beten? Er hätte ja sagen können: Ihr sollt beten, allmächtiger Gott, der du thronst im siebten Himmel, der du alles geschaffen hast, der du so und so bist oder der du unser König bist. Das erste Wort, was Jesus sagt, ist Vater. Damit sollen wir unser Gebet einleiten. Vater unser, unser aller Vater. Der Geist Gottes ist ausgesandt, uns in die Gegenwart des Vaters zurückzuführen und nicht in Knechtschaft. So wie der verlorene Sohn sagte: Ich kehre zurück zu meinem Vater und möchte lieber ein Knecht sein. Und der Vater empfängt ihn mit offenen Armen und liebt ihn und herzt ihn und setzt ihn in seinen Stand ein. Das ist das Erste. Und ich finde, das ist wichtig. Wir erleben das vielleicht nicht so als Wirken des Geistes, weil wir so, wenn wir von dem Geist sprechen, nicht in erster Linie davon reden. Aber das ist das, wie der Geist Gottes an uns wirkt. Und das müssen wir ergreifen und erfahren. Und dann kommt die Frage hoch: Weißt du, dass du ein Kind Gottes bist? Gibt es da manchmal Zweifel? Weißt du, dass Friede zwischen dir und Vater ist? Weißt du, dass du Zugang hast zu seinem Allerheiligsten, zu ihm? Dass du kommen darfst jederzeit? Dass er dein Vater ist tatsächlich? Dass er dich mit seiner ganzen Liebe liebt? Dass er ein echtes Interesse an dir hat, wie du lebst und dir einen guten Lebensweg bereiten möchte? Weißt du, dass er dich erziehen möchte? Nicht in Willkür und in Jähzorn, sondern aus Liebe, weil er möchte, dass es dir gut geht? Wie ist unser Bild von unserem Vater im Himmel? Hast du Heilsgewissheit? Weißt du, dass nichts mehr an dem zu rütteln ist, was der Vater dir zugesagt hat in Jesus Christus? Das sind ganz schwerwiegende Fragen. Und manchmal sind wir in unseren Herzen vielleicht auch hin und her geworfen. Die Situation gibt es, wo das angegriffen wird. Aber das ist wichtig. Und das ist das, was der Geist in uns wirken möchte. Und dazu ist immer wieder Beziehung erforderlich. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das schon mal erlebt so und tut das auch in eurem Gebet, wenn ihr betet und sagt, Vater, lieber Vater, beobachtet euch mal dabei, was das in euren Herzen, was da widerhallt, wenn ihr Gott als Vater anspricht. Da kommt natürlich mit der Heilsgewissheit und diesen Dingen kommt auch das, was wir letzte Woche hatten. Ne? Weißt du das in deinem Herzen? Diese Ewigkeit ist mein Zuhause. Ich habe eine Wohnung im Hause meines Vaters. Das ist für mich so, ich sag mal so, die Basic. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, uns zurückzuführen in eine Beziehung zum Vater. Aber diese Beziehung, die muss natürlich stark werden, die muss rein werden, die muss geheiligt sein. Diese Beziehung soll dazu führen, dass Gott uns auch natürlich zu einem Licht machen möchte, dass er natürlich diese Ströme lebendigen Wassers durch uns fließen lassen möchte, dass er uns als Zeugen auch gebrauchen möchte. Und all das, wenn wir so das Zeugnis sehen, was gerade so auch überwiegend im Johannesbrief, was Jesus sagt, was da so dazugehört, das wirkt der Heilige Geist. Lass uns mal so ein paar Verse da ansehen. Johannes 16 hatte ich gerade schon. Ich nehme noch mal diese Verse 7 und 8. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Es ist ja schon interessant, dass da steht, er wird der Welt die Augen auftun. Das ist so. Da steht im Griechischen das Wort Kosmos. Das kann übersetzt werden mit die herrschende Weltordnung, tatsächlich aber auch die Welt, alles, was dazugehört, aber auch die gefallene Welt. So, der Geist Gottes wirkt umfassend auf dieser Erde. Das heißt das für mich. Und er wirkt als erstes so, dass er von Sünde überführt. Das heißt, Menschen erkennen, dass sie vor Gott Sünder sind. Das, was nicht in Ordnung ist. Dass sie ohne Gott leben. Dass sie getrennt sind von ihm. Dass sie Vergebung und Gnade brauchen. Er überführt sie von Gerechtigkeit. Sie erkennen, dass da ein Mangel ist, weil durch die Sünde Ungerechtigkeit da ist. Und weil sie den Stand der Gerechtigkeit vor Gott, der nötig wäre, nicht haben, auch nicht erreichen werden. Menschen erkennen, dass sie Hilfe brauchen durch Jesus Christus, der unsere Gerechtigkeit ist. Und er überführt sie von Gericht. Den Menschen wird klar, eines Tages werde ich für mein Leben und für das, was ich getan habe, Rechenschaft ablegen. Und wenn Menschen an diesen Punkt kommen, ist das immer ein Wirken des Heiligen Geistes. Vielleicht nimmst du mal die Frage mit, ist ganz gut, sich daran zu erinnern. Jeder von uns hat seine persönliche Geschichte. Jeder von uns ist mal an diesen Punkt gekommen und hat gesagt, Herr, ich glaube, dass es dich gibt. Ich glaube, dass es dich gibt, Jesus, und dass du Gottes Sohn bist und dass du für meine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben bist und dass ich Sünde habe. Vielleicht ganz allgemein gesagt, vielleicht hat dich aber auch anschließend der Geist Gottes dahin geführt und dir Dinge ganz konkret nochmal gezeigt. Und an der Stelle hast du das und das getan. Bekenne das. Hab ich so erlebt. Jeder von uns, der hier sitzt, hat solch einen Weg mit Gott. Jeder hat dieses Wirken des Geistes in seinem Herzen erlebt. Überführung von Sünde und von mangelnder Gerechtigkeit. Und dass wir nicht bestehen können in diesem Gericht, was da auf uns zukommt. Bei mir war das, ich war 26 und war mal in einem Hauskreis eingeladen, in einem Bibelkreis und war total fasziniert von diesem Glauben, den ich da erlebte. Habe ich mir eine Bibel gekauft. Nach einem zweiten oder dritten Mal bin ich da aber nicht mehr hingegangen. Aber was habe ich gemacht? Ich habe jeden Abend in dieser Bibel gelesen. Eine Seite, anderthalb. Oft war ich so am Wochenende auch betrunken. Ich habe trotzdem gelesen. Und was passierte über die Monate? Irgendwann war ich an dem Punkt und habe gesagt, jetzt musst du doch auch mal beten. Dann habe ich gebetet. Und in meiner Einfachheit, weil ich nicht wusste, wie man betet, habe ich gebetet, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und so hat Gott in meinem Herzen durch seinen Geist Glauben bewirkt. Und dann erlebte ich es, dass im Bekannten- und im Kollegenkreis es ganz modern war, okkulte Praktiken anzuwenden. Das haben die sogar bei uns in den Pausen in Büros gemacht. Hier diese, wie heißen die, Ouija-Brette, Gläserrücken und ich weiß nicht was, okkulte Dinge. Und ich war schon so weit in meiner Bibellese, dass ich wusste, das gefällt Gott nicht. Und ich habe denen das gesagt. Ey, was macht ihr da? Das ist was, was Gott überhaupt nicht gefällt. Und dann hatte ich eine Kollegin, deren Mutter das ganz ausgeprägt machte. Über bald ein Jahr. Und die sich dramatisch negativ veränderte, diese Frau. Und diese Kollegin erzählte mir das. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was? Da helfen dir keine Psychiater oder irgendwie was, sondern das ist ein geistliches Problem. Gott will das nicht und da kann dir auch nur geistlich geholfen werden. Und das war für mich der Punkt, wo ich zu diesen Christen, bei denen ich mal beim Hauskreis war, wieder Kontakt aufgenommen habe. Und dann landeten wir bei denen, Mutter, Tochter, ich. Und durch das, was dann geschehen ist, war mir so deutlich, ganz plakativ vor Augen geführt, es gibt, was ich ja schon so irgendwie wahrgenommen habe, es gibt eine Welt um uns herum, eine unsichtbare, in der Mächte wirken. Und mir war nach diesen Geschehnissen war mir so deutlich, es gibt den Teufel und es gibt Gott und das mit Jesus Christus. Das bedeutet auch noch irgendwas. Das war mir klar. Und von da an bin ich dann mit meiner Arbeitskollegin zu diesem Hauskreis gegangen. Nach etlichen Wochen hat sich die Arbeitskollegin verabschiedet. Und das ist dieser Punkt, wisst ihr, annehmen. Der Geist Gottes ist ausgegossen auf alles Fleisch. Er überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Aber wer es annimmt, der wird gerettet werden. Ich weiß nicht, was aus dieser Arbeitskollegin geworden ist. Möglicherweise hat sie ihren Weg gefunden, aber damals hat sie es nicht angenommen. Und die Mutter auch nicht. Ich hab's angenommen. Und in dieser Zeit fing mein Leben mit dem Herrn an. Aber jetzt mal ganz ehrlich, diese Geschichte, bis ich zu dieser Entscheidung kam, Herr, vergib mir meine Sünden, und bis ich diese, dann so für mich diese Wiedergeburt erlebte und sagte, du bist jetzt ein Kind Gottes, dass ich das auch verstehen konnte. Aber vorher diese ganze Spanne, Bibel lesen, Glaubensentwicklung, anfangen zu beten, Erkenntnis und sogar sagen, pass mal auf, das ist nicht Gottes Wille. Wer hat mir das denn gezeigt? Das hat mir der Heilige Geist gezeigt. Das war Wirken des Geistes Gottes an meinem Herzen. Anders kann ich das nicht sagen. Das ist mein ganz persönlicher Bericht. Vielleicht habt ihr ähnliche Berichte, wo ihr das so festmachen könnt, dass der Geist Gottes an euch gewirkt hat. Johannes 16, Vers 14. Da sagt Jesus, er wird mich verherrlichen. Ohne den Geist Gottes kann ein Mensch Jesus Christus als Gottes Sohn, als Erlöser, als Auferstandener, der wiederkommen wird, als König der Könige, als Richter, den Gott eingesetzt hat, nicht erkennen. Dann bleibt, wenn dieses Wirken nicht da ist, wenn dieses Aufschließen in unseren Herzen nicht geschenkt wird durch den Heiligen Geist, dann bleibt Jesus ein guter, charismatischer Mensch, der ein Religionsstifter war, dem man womöglich diese übernatürliche Geburt auch abspricht und dem man nachsagt, naja, und er hatte ja trotzdem seine Frauen. Ohne diese Offenbarung, ohne dem, dass der Heilige Geist Jesus verherrlicht und diese Erkenntnis schenkt, dass er Erretter und Erlöser ist und alles das, was Jesus ist, ohne das Wirken des Heiligen Geistes, kommst du nicht an den Punkt. Das ist ein Wirken seiner Gegenwart in unseren Herzen. Oder dann diese Verse, Johannes 14, Vers 17, 15, Vers 26, 16, Vers 13. Immer wieder spricht Jesus davon, dass der Heilige Geist der Geist der Wahrheit ist. Und als erstes, wenn Jesus von sich selbst behauptet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann ist das naheliegend, dass er, dass es sein Geist ist. Aber auch in Johannes 15, Vers 26 sagt er, das ist der Geist, der vom Vater ausgeht. Und der Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Der Geist Gottes schließt dir die Wahrheit auf. Und mal ehrlich, so in der Welt ist es doch so, durch diese vielen Gedankengebäude, die es gibt, durch die vielen Religionen, die vielen Philosophien, da kommt doch schon mal die Frage, ja, was ist denn jetzt wahr? Oder manch einer mag sogar denken, gibt es unterschiedliche Wahrheiten? Gibt es Parallelwahrheiten? Ich mache mir meine eigene Wahrheit? Habe ich noch nie geglaubt. Mein Glaube war immer, es gibt eine absolute Wahrheit. Und wir müssen wissen, was Wahrheit ist. Und Jesus sagt, sein Geist leitet uns in alle Wahrheit. Dazu gehören dann auch aus diesen Kapiteln die Verse, in denen er davon spricht, dass es der Geist ist, der von Jesus Zeugnis gibt. Kapitel 15, Vers 26. Der Geist, der uns lehrt und an das erinnern wird, was Jesus gesagt hat. Kapitel 14, 26. Und der uns auch das Zukünftige verkündigen wird. Auch das gehört zur Wahrheit. Was wird kommen? Johannes 16, Vers 13. So, wenn ihr das mal nachlesen wollt oder so, ich finde, das ist wirklich gut, wenn man sich da mal mit befasst, weil das ist so, ihr könnt euch die Predigt ja nachhören und diese Bibel stellen, oder ich, wenn da jemand haben will, ich gebe es auch gerne weiter, so dass man das einfach nochmal in Ruhe liest und das auf sich wirken lässt. Und was ich persönlich ganz schön finde, weil es auch praktisch ist, Johannes 14, Vers 17. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Also Jesus kommt in seinem Geist zu uns. Und dann sagt er, ihr kennt ihn und er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ja, wissen wir ja, ne? Der Geist Gottes wohnt in uns. Wir sind sein Tempel. Die Frage ist nur immer, ob wir das so erleben, uns das so bewusst ist. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir zu sagen, Gott wohnt in mir, da habe ich immer noch so eine kleine innerliche Hürde, weil mir das so groß ist, weil mir das so heilig ist und so rein. Dieser allmächtige Gott sagt, du bist mein Tempel. Und das sagt er von jedem von uns. Ich kann mir das noch annehmen und sagen, dass durch seinen Geist bei der Wiedergeburt, dass ich seinen Geist empfangen habe und dass mein persönlicher Geist zu neuem Leben erweckt worden ist. Zu Leben, das Bestand hat vor Gott. Das kann ich irgendwo gedanklich nachvollziehen. Aber dann zu sagen, Gott kommt mir so nahe durch seinen Geist, dass er selbst in mir wohnt. Es fällt mir leichter, das zu verknüpfen mit diesem Wort, er ist mein Beistand. Er ist mir nahe. Er geht mit mir. Er führt mich. Er leitet mich. Er tröstet mich. Er spricht zu mir. Er legt mir Dinge aufs Herz und sagt, tu das. Er überführt mich aber auch von Sünde. Er ist die Stimme in mir, die mich mahnt und sagt, lass die Finger davon. Er ist der, der mir aber auch Kraft gibt, zu widerstehen, durchzuhalten, wenn mich Zweifel anfliegen oder ich drohe, irgendwo müde zu werden. Er ist mein Beistand. Und Beistand ist mehr so neben mir, und größer ist das in mir, wenn er in mir wohnt. Und das veranlasst mich, führt mich mehr und mehr dahin zu sagen, du bist heilig, Gott. Du bist der heilige Gott. Und dieser Tempel, in dem du wohnst, der soll auch heilig sein. Ich weiß nicht, erlebt ihr das? So, meine, so was ich jetzt so gerade gesagt habe, hören wir seine Stimme? Suchen wir seinen Rat und sind manchmal stille vor ihm her? Wie siehst du das? Kriegen wir dann Antworten? Erlebst du es, dass er dich drängt, zum Gebet für jemand einzustehen? Oder hast du es schon mal erlebt, dass seine leise Stimme zu dir sagt, tu das, geh zu dem, sei ein Zeugnis oder manchmal auch ganz laut und ganz deutlich, habe ich schon mal erlebt, habe ich schon oft erlebt. Manchmal deutlich, manchmal mit einer gewissen Unsicherheit, so leise mehr. Erlebst du es, dass er dich von Sünde überführt? Sünde, die dir vielleicht vorher gar nicht so bewusst war? Das ist oft so, gerade wenn man anfängt, mit dem Herrn zu gehen. In der Zeit habe ich das oft erlebt. Das Härteste, das habe ich ja, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt, war das so, was heißt das Härteste, aber wo das so deutlich war, dass Gott mich davon überführt hat, dass ich meinen Vater verachtet habe. Und wir hatten Besuch von meinen Eltern und den Schwiegereltern vor unserer Hochzeit, die sollten sich kennenlernen. Und ich habe mich wieder so für meinen Vater geschämt. Und habe mich so über ihn geärgert. Und dann war die Besuchszeit zu Ende. Und dann kam die Überführung. Und da fiel es mir wie Schuppen vor den Augen weg. Du verachtest deinen Vater. Schon seit Jahren. Hat seine Geschichte. Kann ich auch sicherlich Gründe für finden. Aber rechtfertigt nicht mein Verhalten. Gott sagt, ehre Vater und Mutter. Das ist sein Gebot. Und es ist eine Gnade gewesen, dass mich der Heilige Geist überführt hat. Dass ich Buße tun konnte und umkehren konnte. Meine Sünde erkennen konnte. Der Heilige Geist überführt uns von Sünde. Aber auch an dem Punkt sind auch wir gefordert, Ja zu sagen, anzunehmen. Und ich sage mal, selbst das ist seine Gnade, wenn wir dahin kommen und demütig sein können und annehmen können. Erlebst du es, dass er dich belehrt? Wenn du so das Wort liest in der Bibel oder wenn du eine Predigt hörst, hast du da Erkenntnisse? Kannst du da was für dich rausnehmen und sagen, ich habe da eine weitere Erkenntnis von Gott? So, das Bild wird vollständiger, wird reifer, umfassender. Führt er dich auf deinem Lebensweg? Ist er so nah bei dir, dass du auch wirklich sagen kannst, Herr, leite mich, und tatsächlich, er leitet dich auf unterschiedlichste Arten und Weisen durch sein Wort, dass plötzlich ein Wort zu dir spricht oder dass Geschwister dir was erzählen. Der Herr ist bei uns und in uns. Er ist unser Beistand. Und dazu gehört natürlich, so wie es in Galater 4 heißt, in Vers 19, der Paulus schreibt davon, dass die Wiedergeburt letztendlich dazu führen muss, dass Christus in uns Gestalt annimmt. Das habe ich schon gerade so gesagt, ne? Das ist das eine, dass der Heilige Geist uns in die Beziehung zum Vater zurückführt, aber dann beginnt ein Prozess. Dazu gehört sehr viel mehr. Und als Ziel hier auf dieser Erde in dieser Zeit ist, dass er uns verändern möchte in das Ebenbild Jesu. Dass wir Charakterveränderung erleben, Dinge, die nicht gut sind, ablegen können, dass er uns überführt und auch von schlechten Haltungen überführt und sagt, du, ich möchte das in deinem Leben verändern. Schau mal zurück in dein Leben. Kannst du sehen, dass der Herr dich verändert hat? Ich kann das sehen bei mir. Ich meine, ich gehe jetzt seit 33, 34 Jahren mit dem Herrn. Also ich war früher jemand, der schon mal jähzornig wurde. Aber ich konnte unheimlich gut aufbrausen. Ich war auch ungeduldig. Ich hatte aber auch einen Mangel im Selbstwert. Und andere Dinge auch. Und ich sehe, dass durch Gottes Wirken eine Veränderung da reingekommen ist. Und das gipfelt in dem, was so auch im Galaterbrief steht, dass so die Früchte des Geistes in uns sichtbar werden. Ja? Liebe, Freude, Keuschheit und noch mehr. Ich müsste jetzt aufschlagen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das ist das, so was der Geist in uns wirkt. Er verändert uns und macht uns letztlich zu dieser Braut ohne Runzeln und ohne Tadel für den Herrn. Eine Braut, die Gemeinde als Braut für den Herrn. Schön und rein und heilig, keine Flecken mehr dran, glatt, keine Runzeln und nichts, was man vorwerfen dürfte, bräuchte. Und dann ist es auch er, der Heilige Geist, der uns ausrüstet, als Gemeinschaft zusammen zu sein, der uns befähigt, Einheit und Frieden untereinander zu suchen, das auch zu erkennen, dass das wichtig ist und danach zu trachten und das zu erhalten. Er ist es, der uns mit diesem Band des Friedens und der Einheit verbinden möchte. Und er ist es auch, der uns dann befähigt, dass wir als Gemeinde Gottes wachsen können, dass wir stark werden. Er rüstet uns zu. Dann gibt es dann diese Dienste, ne? Evangelisten, Apostel, Lehrer, Hirten, Propheten. Und alles dient dazu, den Leib Christi zuzurüsten, um das Werk Gottes zu tun. Und dann sind wir infolgedessen auch bei dem, was Jesus dann den Aposteln gesagt hatte, dass er gehen würde und dass sie warten sollen, bis sie Kraft empfangen aus der Höhe und dass sie seine Zeugen sein würden. Er befähigt uns, Zeugnis für Jesus abzulegen. Und er bereitet die Werke dazu vor. Und er gibt seine Machtwirkung dazu. Das alles ist das Wirken des Heiligen Geistes. Bleibt mir zum Schluss eigentlich nur noch zu sagen, ja, dann lasst uns darauf achten, dass wir immer mit dem Geist Gottes erfüllt sind. Und lasst uns danach streben, im Geist zu wandeln. Auch das steht im Galaterbrief und im Epheserbrief. Ja, Vater, und ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest, Herr, für dein Wirken unter uns. Und ich danke dir, Herr, dass du uns deinen Beistand geschickt hast. Herr, und dass du selbst gesagt hast, dass du in ihm zu uns kommst und dass er ein gleichwertiger Vertreter ist, nicht minderwertig oder nicht halbherzig oder irgendwo, sondern vollwertig in deinem Namen, so als seist du selbst da, Herr. Und du bist durch deinen Geist unter uns und dafür preisen wir dich. Herr, und wir bitten dich, dass wir dich erleben können und dass du dein Werk durch deinen Geist an uns tust und durch uns tust. Herr, und ich wünsche mir, dass wir wirklich jeder Einzelne deine Gegenwart erleben können in allen Bereichen unseres Lebens, dass du uns ausrüstest, aber auch mit Kraft Zeugen für dich zu sein und dass wir an diesem Werk, dein Reich zu bauen, mitwirken dürfen, Herr. Ja. Herr, und ich wünsche mir, dass du uns zurüstest, dass wir eines Tages vor dir stehen als Braut und dass du dich über uns freust. Halleluja. Amen.